Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und Besuch aus Hamburg. Denn dort wohnt Volker Hage. Menschen, die sich für Literatur interessieren und das literarische Leben verfolgen, die wissen jetzt schon, wer das ist, nämlich einer der prominentesten Literaturkritiker Deutschlands mit hohen, höchsten Posten im Betrieb. Er war Literaturchef von der Hamburger Zeit, dann leitete er viele Jahre das Ressort beim Spiegel. Seine Artikel, Kritiken, Essays sind kaum zu überblicken. Viele sind in zahlreichen Büchern zusammengefasst, aber es gibt inzwischen auch Romane, die Volker Hage jetzt im offiziellen Ruhestand geschrieben hat. Wir freuen uns, dass er sich heute Zeit für die Zwischentöne nimmt. Willkommen, Herr Hage.
Guten Tag, Herr Scholl.
Die schärfsten Kritiker der Elche, die sind im Alter gerne selber welche. So wandle ich mal einen berühmten Vers des verehrten, leider schon verstorbenen F.W. Bernstein ab. Wie kommt's, Herr Hage, dass gestandene Literaturgranden, so sie aus dem operativen Geschäft raus sind, sich dann auf diese Weise wieder reinmengen und Romane schreiben? Sie sind nicht der Einzige. Haben Sie eine vielleicht erstmal allgemeine literatursoziologische Erklärung?
Zunächst mal ist ja dieses Vorurteil, dass alle Kritiker heimlich was in der Schublade haben, wirklich ein Vorurteil. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht so ist und dass viele auch ganz beruhigt davon ausgehen, dass sie eben ihr Leben lang eigentlich Sekundärschreiber sind, so darf man das ja wohl sagen. Aber es gibt eben gelegentlich hin und wieder welche, so wie ich es wohl auch mal auch bin, die eigentlich diesen oft in der Jugend gefassten Plan, sich literarisch zu betätigen, nie so ganz aufgegeben haben.
Das heißt, bei Ihnen war der Wunsch, Schriftsteller zu werden, ganz früh da und dann wurden Sie nur Kritiker?
Dann wurde ich Kritiker, gerne Kritiker. Die ganzen vielen Jahre, 4 Jahrzehnte sind es ja, haben mich durchaus erfüllt, um es mal so etwas pathetisch zu sagen. Aber es gab eben in Studentenzeiten tatsächlich einen ersten Anlauf. Gibt auch einen Roman, einen nie veröffentlichten zum Glück, den ich mit 24 geschrieben habe. Der ruht und soll da auch ruhen. Ja, und es gab damals schon die Idee, eben das vielleicht irgendwann später mal zu machen. Was mir immer wichtig war, ich wollte das nie während der Kritikertätigkeit. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied. Es gibt ja Kollegen, Journalisten sowieso, das ist ja auch dann kein Problem, aber eben Kritiker auch Literaturredakteure, die das gewissermaßen parallel machen. Das finde ich immer bedenklich, gerade dann, wenn man, wie ich das ja nun mal war, an so einer Schaltstelle sitzt und entscheiden kann, welche Bücher besprochen werden, welche nicht. Und dann finde ich das irgendwie ein bisschen unziemlich, selbst sich da noch ins Geschäft zu mengen. Und ich habe mir gedacht, ist doch einfach schön, ich mache meine wunderbare Tätigkeit als Kritiker, als Literaturjournalist, das ist ja mehr als nur die Literaturkritik. Ja, und dann sehen wir mal, ob da noch Zeit genug, Lebenszeit genug bleibt, vielleicht das eine oder andere umzusetzen.
Die freie Liebe, so hieß ihr erster Roman, 2015 erschienen. Mhm. Wenn man sich die Reaktionen, die Rezensionen der Kollegen aus den etablierten Feuilletons jetzt erstmal anschaut, da klingen sie allesamt freundlich,
wieso, ja,
respektvoll, zwischendurch ein bisschen herablassend, habe ich so mir gedacht. So im Sinne von, ja, schön geschrieben, ja, ja, brav gemacht, Volker Hage, mit vielen netten Literaturanspielungen. Wie nimmt man denn selbst als Debütant solche Rezensionen wahr? Man hat selber hunderte davon geschrieben.
Ich habe mit mehr Häme gerechnet, muss ich sagen. Also ich war eigentlich positiv überrascht. Und in der Tat, das leicht Suffisante, was es in einigen Kritiken gab, das habe ich meinen Kollegen oder meinen Ex-Kollegen, wenn man so will, gerne nachgesehen. Ich fand, es ist ja auch sehr schwierig. Also wenn jemand, der, sagen wir mal, etabliert in der Branche ist, nun plötzlich dieses blöde Wort, die Seitenwechsel. Ich habe das nie so empfunden, weil ich finde, die Übergänge sind sehr viel fließender, da ich ja auch sehr gern Porträts geschrieben habe, also eigentlich erzählende journalistische Arbeiten hinter mir habe. Und da ist eigentlich der Übergang nicht so groß. Also vielleicht sprechen wir nachher noch über meine Romanbiografie über Schnitzler, das ist im Grunde ja eine Verlängerung, wenn man so will, dieser Arbeit. Und doch ist es ein anderes Genre, ist es wirklich eine andere Form von Arbeit. Natürlich nützt die Erfahrung, die Schreiberfahrung auch, das denke ich schon. Aber ich bin auch von heute her eigentlich froh, dass ich tatsächlich so lange gewartet habe, das muss ich schon sagen.
Fiktion ist doch wirklich noch mal ein anderer Schnack als das Schreiben darüber. Wir werden uns diesen ersten Roman später auf jeden Fall noch genauer anschauen. Und dann auch die zweite Belletristik, Sie haben den Namen schon genannt, ganz anderes Wesen des Lebens, fünfter Akt. Da erzählen Sie nämlich von Arthur Schnitzler, also von dieser realen Schriftstellergröße. Das ist ein biografischer Roman. Wie kam es denn dazu?
Das ist ein alter Gedanke gewesen, ein alter Traum. Also Arthur Schnitzler ist mir wichtig gewesen, schon zu Schülerzeiten. Die Idee, über ihn erzählen zu schreiben, kam dann irgendwann eigentlich in dem Moment, als die Tagebücher erschienen in den 80er Jahren. Das war natürlich in meiner Jugend noch überhaupt nicht klar, dass er eben auch so ein interessantes, schwieriges Leben hatte. Und dann irgendwann habe ich in der Tat mich entscheiden müssen, schreibe ich eher biografisch über Arthur Schnitzler oder mehr, noch mehr erzählend? Ich meine, die Trennschärfe ist ja auch da schwierig, denn tatsächlich ist ja eine gute Biografie auch immer erzählt. Und ein Roman, eine Romanbiografie hat eben auch, wie der Name ja sagt, viel Biografisches in sich.
Als ich das Buch in die Hand bekam, dachte ich ja, sieh mal einer an. Also da ich Ihre literarischen Vorlieben kenne, also sagen wir mal jetzt die großen Amerikaner, etwa der 60er, 70er Jahre, John Updike, Philip Roth. Über beide haben sie sogar Bücher geschrieben. Bei deutschen Autoren und Autorinnen waren es vor allem die Zeitgenossen, Martin Walser, Grass, Christa Wolf, Walter Kempowski mit einem wiederum eigenen großen Kapitel bei Ihnen. Dann auch Peter Handke, auf den kommen wir noch gesondert mit Ihnen.
Habe ich schon befürchtet.
Ja, aber jedenfalls wäre ich nie auf Arthur Schnitzler gekommen. Ich denke, ja, guck mal, Volker Hage, klassische Moderne.
Das sind manchmal gar auch natürlich Zufälle. Also es war damals so, wir reden nochmal über die Schulzeit, also am Gymnasium hat der Deutschlehrer einfach gewünscht, dass man mal so einen 10-Minuten-Vortrag hält, jeder über einen Schriftsteller. Und ich habe damals eigentlich nur zwei im Kopf gehabt, das war Kafka oder eben Arthur Schnitzler. Und über Kafka hatte ich schon was in der Schülerzeitung geschrieben, also dachte ich, nehme ich doch Schnitzler.
Aus Schnitzlers Zeiten und Sphäre kommt die erste Musik, die Sie sich für diese Zwischentöne gewünscht haben, Herr Hage. Wir beginnen mit Richard Strauss aus seiner Oper Die Frau ohne Schatten. Hören wir den sinfonischen Auftakt. Was verbinden Sie denn damit? War das der Schnitzler-Soundtrack?
Also in der Tat hat das damit zu tun, das finde ich schon. Das war ja diese Zeit auch und für Arthur Schnitzler spielte Strauss durchaus eine Rolle. Der war ja auch gern Opernbesucher, hat sich auch manchmal ein bisschen lästerlich über ihn geäußert. Die Lieblingskomponisten waren andere, darüber können wir nachher vielleicht noch reden. Und in der Tat finde ich das eigentlich auch einen guten Auftakt. Ich mag diese Musik sehr. Es ist ja eine sinfonische Fantasie. Es ist nicht irgendwie die Ouvertüre oder so, wie man denken könnte, sondern ein nach dem Zweiten Weltkrieg erst von ihm komponiertes, nachkomponiertes, kollagiertes Stück gewesen, weil er Geld brauchte. Richard Strauss 1947 in der Schweiz in den letzten Lebensjahren und er hat das gemacht, um Geld zu verdienen.
Und es spielen die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Christian Thielemann. Die Frau ohne Schatten, ein Auszug aus dem Opernwerk von Richard Strauss, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Unser Gast heute, der Literaturkritiker und Romancier jetzt auch inzwischen, Volker Hage, hat sich diese Musik ausgesucht. Mit Ihnen, Herr Hage, da werden wir mediale Zeiten durchstreifen, die von Nostalgikern heute als goldene des Feuilletons bezeichnet werden. Die Jahrzehnte der 1970er, 80er und frühen 90er Jahre, als die großen Zeitungen und Zeitschriften unangefochtene Leitmedien waren mit prägenden, prominenten Figuren. Sie waren eine davon. Erzählen Sie uns, wie es begann bei Ihnen. 1949 sind Sie in Hamburg zur Welt gekommen. Wie sind Sie aufgewachsen?
Das war eigentlich ein, sag ich mal, relativ unliterarisches Aufwachsen, weil bei meinen Eltern gab es in dem Sinne keine große Bücherwand mit Klassikern und dergleichen. Ich bin dadurch auch erst sehr spät im Grunde auf die Literatur gekommen. Ich verrate ein Geheimnis, ich wollte eigentlich gern Luftfahrtjournalist werden. Eigentlich war kein mein Interesse der Luftfahrt. Und dann später hatte ich einfach einen tollen Deutschlehrer. Und da habe ich mir gedacht, beides fängt mit L an, von der Luftfahrt zur Literatur auch nicht so übel, kann man machen. Aber gut, da spielt dieser Gedanke des Fliegens, der Flugzeuge und Zeppeline ist natürlich dann immer so im Hintergrund schon noch so ein bisschen da. Aber ich habe dann das eigentlich schnell abgeschlossen. Habe mit 15 allerdings in so einer Fachzeitschrift einen Artikel über die deutsche Luftfahrtindustrie geschrieben und habe niemandem gesagt, wie alt ich war und fand das unglaublich toll.
Es ist gedruckt worden.
Ja, Wahnsinn. Irgendwann kam der Briefträger, das waren eben diese Zeiten damals, der Geldbriefträger und brachte 90 Mark. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Man hat den Spaß zu publizieren und dann kriegt man auch noch Geld dafür. Das fand ich irgendwie großartig.
Wahrscheinlich, wenn Sie jetzt dann diese Karriere eingeschlagen hätten und vielleicht das große Lufthansa-Magazin gegründet, herausgegeben, geprägt hätten, würden wir uns wahrscheinlich jetzt nicht gegenüber sitzen. Sie haben sich dann doch für die Geisteswissenschaften, für die Literatur entschieden, Germanistik und Soziologie studiert. Sozusagen klassische Kombination eines jungen Menschen in den 1960er Jahren, der die Welt erkennen und sie vielleicht auch verändern möchte. Waren Sie ein 68er?
Nein, ich bin ja ein bisschen später, jetzt vom Jahrgang her einfach. Also ich habe sozusagen die Vorteile genossen, die 68er erarbeitet haben. Aber in der Tat, als Schüler hat man natürlich damals die Zeit mit großen Augen gelesen. Und der Kulturteil, das Feuilleton, war natürlich einfach ein Muss. Und da schrieb eben auch Reich-Ranicki die großen Kritiken. Und das war schon so etwas, wo man dachte, boah, das ist ja toll, das ist aufregend. Ich habe dann sogar Rudolf Walter-Leonhardt in der Zeit besucht. Der hatte mich eingeladen, weil ich ein Interview gemacht hatte in der Schülerzeitung. Und das hatte er gelesen und nachgedruckt übrigens auch. Und sagte mir dann, studieren Sie bloß nicht Germanistik, machen Sie Mathematik oder irgendwas ganz anderes. Germanistik studieren alle, lassen Sie das. Sie können ja trotzdem später in dieses Gebiet gehen, aber studieren Sie was Vernünftiges. Ich habe das tatsächlich ein halbes Semester gemacht und dachte, Mathematik doch nicht so mein Fall. Und dachte, na, jetzt mache ich Germanistik und habe es auch nicht bereut, muss ich sagen.
Bei Ihnen könnte man aber auch einen verloren gegangenen Professor vermuten. Wenn man Ihre Bücher anschaut, haben Sie immer eine große Nähe zur Literaturwissenschaft eigentlich gepflegt. Bei vielen journalistischen Kollegen ist ja so ein bisschen die Verachtung des Akademischen, aus dem sie alle kommen, aber dann doch irgendwie mal so, dass man sagt, ach, was soll diese Erbsenzählerei der Wissenschaft? Bei Ihnen habe ich immer so das Gefühl gehabt, wenn man Ihre Bücher anschaute, dass Sie da doch immer sehr sorgfältig sich angeschaut haben. War eine akademische Karriere gar keine Option?
Nein, eigentlich nie richtig, aber manchmal ist es ja auch so ein biografischer Zufall. Also mein Doktorvater, der wollte Journalist werden eigentlich und kriegte dann, gründete eine Familie und sein Professor sagte, wollen Sie nicht Assistent werden? So wurde Assistent. Dadurch wusste er übrigens aber, dass ich so ein journalistisches Interesse hatte. Und das war immer etwas größer als das Akademische. Aber man kann sagen, bei mir ist es umgekehrt. Also ich habe eigentlich eher gespürt, dass das Vorurteil der akademischen Welt zu einem wie mir gegenüber heißt immer, ach, das ist ja ein Journalist, der kann ja nicht mal Fußnoten. Und dann habe ich mir gedacht, so, das zeige ich dir mal. Und habe einmal ein Buch geschrieben, Zeugen der Zerstörung, mit richtig vielen Fußnoten. Aber es hat auch nicht so richtig viel geholfen.
Ich wollte gerade sagen, umgekehrt war ja auch die Skepsis eben auch so groß. Also ich kann mich noch erinnern, wenn man in meiner Studienzeit in den 80er Jahren da ankam und hat eine Rezension in der Zeitung veröffentlicht, da konnte man von seinem Professor echt gerügt werden. Weil es so im Sinne von Gottes Willen, so, was, so was begeben Sie sich denn in diese Sphären oder so. Wie haben Sie denn überhaupt angefangen als Literaturjournalist? Können Sie sich noch an Ihre erste Rezension, jetzt lassen wir die Luftfahrt mal weg.
Jetzt lassen wir die Luftfahrt weg, genau. Ja, ja, ich habe natürlich in der Schülerzeitung dergleichen schon gemacht, aber mein Trick war eigentlich ziemlich simpel, empfehle ich jedem angehenden Journalisten. Oder jedenfalls habe ich mir damals gedacht, mich kennt keiner. Und wir reden jetzt über noch die Schülerzeit eigentlich oder Anfang der Studentenzeit. Mich kennt keiner, also muss ich meinen Namen verbinden mit einem bekannten Namen. Also habe ich begonnen, Interviews mit Günter Grass, mit Peter Handke zu machen. Und dachte, das schicke ich an eine Zeitung, dann gucken die sich das zumindest mal an.
Und das heißt, Sie haben als Nobody Günter Grass angerufen und sagte, hallo, ich bin der Volker Hager aus Hamburg.
Nö, das ging ja einfacher. Also der hat eine Lesung, ich bin hinterher zu ihm und sage, Herr Grass, ich würde gerne ein Interview mit Ihnen
machen. Ganz schön frech.
Das klappte ganz gut. Klappte ganz gut. Nur bei Walter Kempowski eben nicht, der, da war ich ja allerdings schon Student, dachte, nö, sagt er, also wissen Sie, für eine Schülerzeitung, nö, das möchte ich eigentlich nicht. Und dann dachte ich, ich bin aber gar kein Schüler mehr, gar nicht für eine Schülerzeitung. Naja, sagt der junge Mann, also wenn Sie es schaffen, eine richtige Zeitung, dann machen wir das. Und so war es dann auch.
1975, wir machen einen kleinen Sprung, ist zu lesen, war Ihre erste Anstellung bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das war die Epoche von Joachim Fest, der 2 Jahre zuvor, wenn ich richtig liege, einen gewissen Marcel Reich-Ranicki zum Literaturchef gemacht hat, ihn angeheuert hatte. Wie war denn diese Begegnung?
Knapp 2 Jahre zuvor, ist schon richtig. Mhm. Ja, das war sehr interessant, weil ich saß noch an meiner Staatsexamensarbeit und dann kam der Anruf aus Frankfurt. Der war dann etwas ruppig und sagte, ich soll doch bitte das nächste Flugzeug besteigen und nach Frankfurt fliegen.
Sie haben sich beworben, richtig, Donny?
Nein, das lief eben über jenen Professor, der tatsächlich irgendwie mitgekriegt hatte, dass ich hier und da schon mal was veröffentlichte in Zeitung. Und der hatte Reich-Ranicki den Tipp gegeben, gesagt, es gibt da einen jungen Mann, der könnte vielleicht in Frage kommen. Und dann, wie gesagt, klingelte das Telefon.
Und da war Marcel gleich selber am Telefon.
War er gleich am Telefon, was schon ein kleiner Schock war, gebe ich zu. Er hat ja dann so eine paradoxe Art, einen sozusagen zu kitzeln. Und ich habe gesagt, ich sitze eigentlich noch an meiner Arbeit hier und will das Studium abschließen. Fand er aber gar nicht so wichtig. Ich sollte mal, wie gesagt, mich ins Flugzeug setzen. Und so hatten wir dann ein nettes Gespräch. Und so kam es dann, dass ich dann Redakteur wurde.
Es waren ja auch die Zeiten damals politischer Fraktionierung bei den überregionalen Zeitungen und Magazinen. Ja. Also die FAZ und Springers Welt bildeten so die konservative Seite. Ihr gegenüber standen die Süddeutsche Zeitung, die Zeit in Hamburg und der Spiegel. Hat man das damals eigentlich selber als Redakteur, als Autor so wahrgenommen? Das heißt, ich entscheide mich, ich gehe zu dieser Fraktion?
Oh ja, das war sogar eine große Frage natürlich. Das muss man jungen Leuten heute immer erklären. Die verstehen das immer gar nicht mehr so, wenn man sagt, ich bin zur FAZ mit Skrupeln gegangen. Ja, wieso denn? Naja, sag ich, damals galten die eben als, es waren ja auch andere Zeiten. Es gab ja tatsächlich noch so ein Schablonendenken und die FAZ war ja nun tatsächlich ein sehr konservatives Blatt, um es mal vorsichtig zu sagen. Und Wolfram Schütte, für den ich in der Rundschau ausgerechnet im Gegenpol
die linke Frankfurter Seite,
rief ich dann an und dachte, sagen Sie, was soll ich? Ich habe da ein Angebot, was soll ich denn machen? Und dann dachte er, naja, das müssen Sie wissen. Ne? Mhm. Und dann hatte ich einen Juso-Freund in meiner Wohngemeinschaft und dann sagte ich, da kann ich doch nicht hingehen. Und er sagte, spinnst du, marsch durch die Institution, natürlich gehst du da hin.
Das war nicht schlecht, oder?
Das hat mir geholfen,
sagen wir es mal so. Wie war es denn so? Ich meine, Joachim Fest war damals schon eine profilierte Gestalt, also als Herausgeber. Absolut. Und er war ja derjenige, der das Feuilleton, heute sagt man auch, groß gemacht hat. Ne? Sozusagen zum richtigen Debattenfeuilleton auch. Aber eben dann mit Marcel Reich-Ranicki. Stellen wir Sie jetzt gerade mal vor, wie Sie morgens da in die Redaktion kommen, Redaktionskonferenz. Wie ging es denn dazu?
Naja, Sie müssen sich vorstellen, dass es tatsächlich da auch so eine kleine Form von Kulturkampf gab. Also es gab, sagen wir mal, den linken Kulturteil, so wurde das von den alten Herausgebern durchaus gesehen und Joachim Fest war nicht unumstritten, das wissen wir. Und dass er nun ausgerechnet Reich-Ranicki mitbrachte, war auch nicht ganz unumstritten. Und der hat tatsächlich ja Autoren und Mitarbeiter gehabt, die eigentlich vorher in dieser FAZ nie geschrieben haben. Das Erich Fried zum Beispiel und viele, Peter Rühmkopf, die hätten sonst nie in der FAZ geschrieben. Aber er hat es geschafft, die an sich zu binden, sehr zum Ärger von wie gesagt, den konservativen Kreisen. Und da gab es Konferenzen, da flogen die Fetzen, das kann ich nur sagen. Und das war sehr spannend. Wir saßen dabei, wir jungen Redakteure. Es gab dann so ein Dreierkollektiv, Jürgen Busche, Michael Schwarze und mich. Wir galten so, und Ulrich Kreiner war ja auch noch dabei. Wir galten eigentlich so als die Jungen und damals von der Seite aus gesehen sehr linken Kollegen, die man aber schätzte, also irgendwie auch einfach war interessant, ja.
Wie war es denn da, Ihre erste Rezension dann in der FAZ zu lesen? Wissen Sie noch, was das war?
Das war, ich hatte vorher natürlich ein paar Proberezensionen, aber wenn Sie mich jetzt so fragen, tatsächlich weiß ich nicht mehr ganz genau, was es war. Es war nur kein sehr wichtiges Buch, weil Reichernitzky der pädagogischen Meinung war, man fängt mal klein an und kriegt nicht gleich die großen Brocken, woran ich mich ein bisschen gewöhnen musste. Irgendwann wollte ich ein Lyrikband von Enzensberger besprechen und er sagte, das sei ja vielleicht ein bisschen früh. Und dann habe ich aber eben doch einen gewissen Trotz gezeigt. Ich möchte aber auch mal einen vernünftigen Autor besprechen und dann ging das auch.
Und wie war denn Marcel Reich-Ranitzky als Chef? Wir reden jetzt über die Mitte der 70er Jahre, da war er natürlich noch nicht die prominente Figur, die er in den nächsten 20 Jahren werden würde.
Muss man unbedingt sagen. Wobei Sie aber recht haben, goldene Zeiten damals für die wirklichen Kulturteile. Er war eben trotzdem der bekannteste Literaturkritiker, damals schon, keine Frage. Aber man wusste weder was über seinen biografischen Hintergrund, und zwar gar nichts, weil er hat darüber auch nie gesprochen, damals nicht, viel später schon. Und er war einfach eine imposante Figur. Und er war natürlich, das habe ich ja schon angedeutet, für mich auch als Leser von Kritiken, als Student, jemand, den man bewunderte, weil er einfach unglaublich klar schreiben konnte, sehr polemisch sein konnte, das wissen wir ja. Lauter Verrisse hieß eine seiner ersten Kritikensammlungen, nicht zufällig. Das war so sein Image, ja. Mhm. Und er war ein hochinteressanter Chef, muss ich schon sagen.
Ich meine, diese Polarisierung, die er oft so mit Werf betrieb, die hat ihn ja dann auch wirklich zum verhassten Kritiker bei ganz vielen Autoren und Autorinnen und in der Branche gemacht. Aber es hatte natürlich einen unglaublichen Charme, wenn man jetzt nicht gerade das Opfer gerade seiner Kritik wurde. Ja, ne?
Wobei man dazu sagen muss, das hat er natürlich auch immer mit großem Spaß betrieben, Autoren konnten ja sehr nett sein, wenn sie positiv besprochen wurden. Und waren dann auch, wir reden jetzt auch über Martin Walter und Günter Grass, das sind ja legendäre Geschichten, Lebensgeschichten, wenn man so will. Grass hat ja mal davon gesprochen, dieser unfreiwilligen Ehe, die man eingeht mit so jemand wie Reich-Ranitzky. Man will eigentlich gar nicht, aber der kommt immer wieder und schreibt über meine Bücher, was soll ich da tun? Und dann schreibt er plötzlich mal eine Hymne. Ja, soll ich ihn jetzt weiter unfreundlich als Feind sehen? Nö, tue ich natürlich nicht. Bis zum nächsten Verriss, dann wieder so. Und Reich-Ranitzky hat ja auch dann gern, der wollte ja auch geliebt werden, das muss man schon dazu sagen, wollte von den Autoren anerkannt werden und hat dann eben gesagt, wir machen eine Lesung zusammen und dann kamen die natürlich, Grass und Walser und viele andere auch.
Sie waren über 10 Jahre bei der FAZ?
Ja, 11 Jahre. Ja.
Haben neben aber der journalistischen Arbeit noch Ihre Dissertation vorangetrieben, also Stichwort Nähe zur Literaturwissenschaft. Stimmt. 1983 Stimmt. sind Sie promoviert worden. Wie haben Sie das denn geschafft?
Also die Arbeit war im Grunde schon angelegt, als ich zur FAZ ging. Und Reich-Ranitzky wusste das. Und da er ja gewissermaßen zum ersten Mal aus besagten biografischen Gründen zum ersten Mal als Dozent erlebte nach dem Zweiten Weltkrieg, sagte er, also Sie müssen unbedingt promovieren. Unbedingt, machen Sie das. Ich gebe Ihnen frei und machen Sie das fertig, Sie bereuen es sonst. Es ist nicht wichtig für einen Journalist, Leben gar nicht, ist es auch nicht. Aber Sie bereuen das, wenn Sie es nicht machen. Das wollte er unbedingt. Das war so eine Vaterinstanz in dem Moment schon so ein bisschen. Ja.
Und dann sind Sie übergelaufen zum ins linke Lager. Nach 86, nach Hamburg
zur wieder Zeit. Zurück
nach Hamburg. Ja. Aber zur Zeit. Wie hat man das denn aufgefasst im FAZ-Haus?
Also zunächst mal wollte man mich nicht gehen lassen, was einen natürlich immer freut. Aber es war für mich eigentlich doch der Traumjob, Literaturchef von der Zeit zu sein. Das wollte ich mit 16.
Sollte gleich der Chef sein, ne?
Wenn schon.
Ne?
Also das war ein Angebot, das man im Grunde nicht ausschlagen konnte, sagen wir es mal so.
Gleich mehr davon, Volker Hage. Wir wollen uns noch Zeit nehmen für die nächste Musik, die bis zu den Nachrichten läuft. Ein Auszug aus den Nocturnen, Opus 9 von Frédéric Chopin. Was gefällt Ihnen denn daran so gut?
Ja, das ist ja, wie soll ich sagen, keine besonders originelle Wahl, weil es ist eigentlich das beliebteste Stück aus den Nocturnen. Und ich mag die alle und höre sie immer wieder, auch beim Schreiben übrigens. Das ist so etwas, wie soll ich sagen, wie die DNA von mir. Also Chopin zu spielen, ich spiele ihn auch selber gelegentlich. Aber eigentlich diese Stücke, ja, das ist Lieblingsmusik.
Und wir hören Roger Woodward am Flügel. Thank you. Mit Joachim Scholler Mikrofon zu Gast ist heute der Literaturkritiker und inzwischen auch Romanautor Volker Hage. Und dieses Streichquartett von Antonín Dvořák aus dem Zyklus Zypressen hat er sich gewünscht. Teil 2 der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Musik und Fragen zur Person, die wir heute an Volker Hage richten, den Literaturkritiker. Das Emerson String Quartet hat gerade Antonín Dvořák gespielt aus Zypressen. Wie der Komponist einen Zyklus von 12 kurzen Stücken für Streichquartett genannt hat. Sie haben diese Musik ausgewählt, Herr Hage, warum?
Erstmal finde ich sie wunderschön, das ist ja überhaupt mal das Wichtigste. Andererseits haben sie auch so einen, wie soll ich sagen, Hintergrund, der mir auch gefällt. Sie sind ja Liebeslieder für Streichquartett und es sind tatsächlich Lieder gewesen. Das heißt, es gab einen Liederzyklus, den Dvořák mit 22 in einer unglücklichen Liebessituation komponiert hat. Und es gab aber 24, hat sie dummerweise seine Klavierschülerin verliebt, die ihn aber überhaupt nicht interessant fand. Das ist natürlich dann eine schlechte Konstellation, aber gut für die Kreativität. Und irgendwie viele Jahre später, nämlich 1865 war diese Liebe und 1887 sind dann diese Instrumentalstücke danach entstanden. Und dies ist mir von den 12 eigentlich auch immer das Liebste gewesen.
Wir waren vorhin bei Ihren ersten journalistischen Jahren bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dann wechseln Sie zur Zeit, 1986 war das, nochmal Stichwort politische Fraktionierung, also vom rechtskonservativen Zeitungsmilieu ins linksintellektuelle, linksliberale. Sie sagten vorhin schon, ach, war ein Angebot, das musste ich annehmen, Herr Literaturchef bei der Zeit, was ganz, ganz Dolleres geben. Ich habe, das wusste ich jetzt nicht, ich habe gedacht, 1986, was war denn da so? Historikerstreit, damals in der FAZ, große Kontroverse und gleichzeitig ein gewisser Frank Schirmacher fängt neu an als Nachfolger von Marcel Reich-Ranicki. Vielleicht hat Volker Hage mit demissioniert, so im Sinne von, ich muss hier weg.
Ja, das klingt gut, aber das war dann nicht so, eben doch nicht so. Das ist übrigens interessant, wenn man von hinten solche Geschichten sieht. Also Frank Schirmacher spielte damals noch zunächst mal gar keine Rolle. Der war dann schon da, war ein junger Kollege, den man zunächst auch nicht besonders ernst nahm, was einem ja leicht passieren kann, dass man Menschen unterschätzt. Aber jedenfalls war es so, wie gesagt, die Zeit lag mir eigentlich von der Couleur immer näher als die FAZ. Aber man muss auch dazu sagen, historisch betrachtet, dass ich natürlich diese großen Links-Rechts-Debatten inzwischen angeglichen hatten. Die FAZ war ja zu der Zeit schon unendlich viel liberaler geworden. Es gab das FAZ-Magazin, was sozusagen noch eine Art bunte Beilage war. Gleichzeitig natürlich auch das Zeitmagazin imitiert, ist jetzt falsch gesagt, einfach den Markt abgrasen wollte. Das war ja damals, waren die Anzeigen, das waren einfach die Träger der Zeitung, die sie über die Runden brachten. Denn auch damals war es schon nicht so ganz leicht, Zeitung zu machen. Das unterschätzt man leicht. Es war nicht immer so einfach, da auch die Zeit hatte lange Zeit finanzielle Probleme, die sie übrigens heute weniger hat, interessanterweise. Aber gut, das führt weg. Nein, das war jetzt nicht so ein Wechsel der politischen Couleur. Es war einfach ein Angebot, das mir gut gefiel und das ich mit sehr viel Freude und Energie in Angriff nahm.
Wobei man literaturpolitisch aber noch hinzufügen muss, dass Sie bei der Zeit die Nachfolge eines nächsten berühmten Literaturkritikers angetreten sind. Ein Jahr zuvor musste nämlich Fritz J. Radatz gehen bei der Zeit. Wegen eines falschen Goethe-Zitats stimmt, flog er schließlich hinaus.
Ja. Radatz, wobei er Kulturchef war. Also er war ja der
er war aber viel eine Marke und eine schillernde Persönlichkeit. Ja. Ja. Ihnen nun, Herr Hage, wurde, glaube ich, früh so eine etwas hanseatisch kühle Noblesse nachgesagt. Hat man sie vielleicht auch nach Hamburg geholt, damit endlich mal Ruhe im Schiff ist?
Das kann durchaus sein, dass man sagte, der Mann ist kompetent, der wird solche Fehler vielleicht nicht machen. Das mag eine Rolle gespielt haben, aber ich glaube nicht, dass das wirklich tatsächlich so wichtig war. Aber in der Tat mag dieses Hanseatische vielleicht eine gewisse Rolle gespielt haben. Ich fühlte mich da jedenfalls sehr wohl. Man spricht ja in der Zeit, glaube ich, heute noch mit Vornamen und per Sie. Volker, haben Sie. Volker, das haben Sie schön gemacht und oder auch umgekehrt. Aber das war ein Milieu, das mir durchaus Freude gemacht hat, zunächst mal für 6 Jahre.
So, Literaturchef Volker Hage, was war eigentlich Ihr Selbstverständnis als Kritiker, als Leser, Beobachter, Kommentator von Literatur? Was sollte denn Literaturkritik oder was sollte Literaturjournalismus nach Ihrem Verständnis sein?
Für Literatur begeistern, das war mir immer wichtig. Das heißt, begeistern die Leser. Also ich schreibe für Leser. Kritik für Leser heißt ja auch eine Sammlung über das Schreiben von Büchern und über Literatur. Es ist so, dass tatsächlich mancher lieber für die Autoren schreibt und an die akademische Welt. Ich habe eigentlich immer lieber für die Leser der Zeitung geschrieben. Und in der Zeit war natürlich auch diese strenge Form der Literaturkritik gar nicht mehr unbedingt nur meine Sache. Ich hatte ja schon zu FAZ-Zeiten noch damit begonnen, Porträts zu schreiben, damals hauptsächlich für das FAZ-Magazin. Was eine kleine Kontroverse auch, um nochmal kurz auf Reich-Ranitzky zurückzukommen, ausgelöst hat, weil der der strengen Meinung war, der Kritiker liest die Bücher und hat möglichst mit den Autoren nichts zu tun. Und ich habe mir gedacht, mich interessiert einfach der Kontakt zu Autoren. Warum soll ich mir das entgehen lassen, wenn mir eine Zeitung die Reise nach Amerika zu John Updike bezahlt, warum soll ich das nicht machen? Ich will den kennenlernen, verdammt nochmal. Also wieso muss ich immer nur über Bücher schreiben? Es stimmt natürlich auch nie so ganz. Reich-Ranitzky hat natürlich auch engen Kontakt zu Autoren gehabt. Das ist ja auch gar nicht möglich als Literaturredakteur. Wie gesagt, man ist ja mehr als nur Kritiker. Muss man ja den Kontakt zu den Autoren halten. Das heißt, ich kann einerseits, das macht auch eine gewisse Schizophrenie des Gewerbes aus, ich kann einerseits die Bücher verreißen, muss aber im nächsten Moment vielleicht wieder sehr freundlich bei Peter Handke anrufen und sagen, könnten Sie ein Statement oder Martin Walser oder Bodo Strauß, was mir sehr wichtig war damals.
Artikel für uns zu schreiben und er brüllt dann ins Telefon für Sie.
Oder wir wollen eine kleine Umfrage machen und dann kommen manchmal in der Tat ganz herbe Worte oder eben auch schriftliche Formen. Also ich habe gerade von Peter Handke die wunderbarsten, bösartigsten Briefe, die habe ich auch alle gesammelt natürlich, versteht sich ja.
Auf Peter Handke kommen wir noch später, Herr Hage, ganz speziell. Aber wenn man nun wirklich Literaturchef ist, wie sie damals waren, als die Meinungsmacht auch wirklich in diesen Jahren bei diesen großen überregionalen Blättern lag, dann hat man ja buchstäblich ja irgendwie ja die Macht in ihren Händen. Wie geht man denn damit um?
Ja, sorgsam, würde ich sagen. Sehr, sehr vorsichtig, sehr sorgsam und möglichst nicht immer daran denken, welche Macht man hat. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also, dass man tatsächlich auch, wenn man Verrisse schreibt, sich nicht vorstellt, oh Gott, was geht jetzt in dem Auto vor, wenn er das liest? Denn das ist ja ein Unterschied, ob es irgendwo, was weiß ich, in einer kleinen Zeitung steht oder eben in der Zeit oder im Spiegel oder in der FAZ. Das muss man einerseits wissen und damit vorsichtig umgehen, aber gleichzeitig muss man es auch vergessen. Das heißt, man darf um Gottes Willen nicht dauernd denken, oh, dem tue ich aber jetzt sehr weh.
6 Jahre waren Sie bei der Zeit, dann wechseln Sie zur nächsten bedeutenden Adresse, zum Spiegel, wo Sie schließlich über 20 Jahre die prägende Literaturkraft waren. Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt zu arg drauf rumreite, aber Sie waren damit schon einer der Literaturpäpste in Deutschland. Ich meine, keine Borgia-Figur, okay, aber doch mit dieser Macht zu segnen, zu verdammen und auch zu entscheiden, was überhaupt ins Blatt kommt. Und Sie sagten vorhin schon, ne? Das ist ja eigentlich auch die eigentliche Macht damals auch gewesen, ne? Bücher zu rezensieren oder sie links liegen zu lassen.
Das ist sogar die entscheidende Macht im Grunde, ja, nicht die Auswahl. Das vergisst man immer wieder. Natürlich ist sehr wichtig, wie groß eine Sache besprochen wird, wie schnell sie besprochen wird, von wem sie besprochen wird. Das waren eigentlich immer die Kriterien. Und eben vor allen Dingen, was wird nicht besprochen. Das ist völlig richtig. Aber ich habe mich in diesen Kategorien dann doch nie gesehen. Natürlich war mir schon klar, dass das wichtige Positionen waren, die ich da bekleidet habe. Aber gleichzeitig dürfen Sie nicht vergessen, man arbeitet ja in einer Redaktion, in einem Gremium. Das heißt, man ist ja nie ganz allein. Man entscheidet ja nicht alles allein und willkürlich. Und schon bin auch nicht der Typ, der sagt, ich will das so unbedingt und egal, was meine Kollegen dazu sagen. Man war eigentlich immer, und das hat mir auch viel Vergnügen gemacht und viel Freude gemacht, im Gespräch mit klugen Kollegen. Das war eigentlich das Wichtigste und das Schönste, dass ich in Redaktionen arbeiten konnte, die in der Tat eine Wirkung hatten, aber natürlich auch, wo überall Kollegen waren, die man achtete, die man schätzte, deren Urteil einen interessierte und mit dem man im Gespräch war. Das dämpft ja auch gewissermaßen dieses Machtgefühl, ist sowieso ein komische Vorstellung. Aber in der Tat, alle zusammen hatten wir natürlich schon sehr großen Einfluss, das ist keine Frage.
Wie haben Sie denn die große Zeitfigur Helmut Schmidt erlebt?
Ja, der hat in der Tat alle, als Herausgeber, alle Redakteure mal vorgeladen. Und dann saß man da, hatte natürlich einen riesen Respekt vor dem Herrn und fing dann dummerweise auch noch an, über Atomkraftwerke zu reden. Und das war dann ganz heikel, weil er dann gar nicht verstand, dass man da vielleicht gewisse Bedenken haben könnte, wenn die Dinger mal in die Luft fliegen. Und dann hat er mir den denkwürdigen Satz gesagt, notieren Sie sich bitte in Ihrer Agenda Wiedervorlage in 20 Jahren. Kein deutsches Atomkraftwerk wird Probleme haben. Sie werden dann an mich denken. Habe ich im Stillen gedacht, Wiedervorlage 20 Jahre. Klingt interessant.
Vor einigen Jahren, Volker Hage, las die ganze Branche die Tagebücher von Fritz J. Radatz. Ein herrlicher Schlüssellochblick auf diese Epoche, auch der Literatur, ihrer Kritik und der Protagonisten. Es ist auch ein Panoptikum der Eitelkeiten. Ja, ne? Ich kann mich jetzt nicht mehr entsinnen, ob Sie auch drin vorkamen, bestimmt, oder?
Ja, das tue ich schon. Wie denn? Am Rande. Aber eigentlich, es gibt in der Tat eine sehr bezeichnende Situation. Er beschreibt nämlich den Opportunismus von Schriftstellern, am Beispiel von Wolf Wondratschek. Er hatte ja einen guten Draht, wie er glaubte, zu Wondratschek. Und bei einer Begegnung, wo ich auch anwesend war, kam Wondratschek, den ich von frühester, das war einer meiner ersten Interviewpartner übrigens, das waren Jahrzehnte zurück.
Junger, also ich kannte ihn gut. Wondratschek, großer Lyriker der 70er Jahre,
bösartig, Rock'n'Roll. Ne? Kritiker sind zum Bier holen da und so, damit musste ich mich dann auseinandersetzen. Aber ich mochte ihn, kannte ihn und er kam auf mich zu. Und im Tagebuch von Radatz heißt das jetzt so, kaum kommt Volker Hage, der in der Zeit eine Rolle spielt, schon ist mein Gesprächspartner weggehuscht und wendet sich ihm zu.
Ja, er war schon sehr feinfühlig, der F.J. Radatz, weil er nämlich diesen Machtverlust, glaube ich, schon arg gefühlt hat, ne? Nicht mehr institutionell da zu sein. Also, wenn wir jetzt aber mal von diesen Machtgefügen absehen, thematisch kann man in solch einer Position aber eben auch Akzente setzen, ne? Debatten erzeugen. Ein Meister darin war dann Frank Schirmacher in seiner großen Zeit. Ihr Name, Volker Hage, der ist literaturgeschichtlich, kann man eigentlich schon sagen, mit einer Diskussion verknüpft, die Ende der 1990er Jahre über den Luftkrieg geführt wurde, also die Bombardements der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Der Schriftsteller W.G. Sebald hat damals der deutschen Literatur vorgeworfen, sie hätte dieses Thema schmählich vernachlässigt. Volker Hage ist darauf eingestiegen, es kam sogar 2 Bücher, wenn ich geschaut habe, dazu heraus. Da konnten Sie richtig etwas bewirken. Ich habe jetzt gerade noch im Hinterkopf den 15-jährigen Luftfahrtjournalisten.
Das stimmt. Das mag sogar eine Rolle gespielt haben.
Warum haben Sie das gemacht? Oder fanden Sie das so wichtig, dass Sie sagten, da müssen wir jetzt mal loslegen?
In der Tat diesen, glaube ich, schon diesen Vorlauf. Also ich wusste sehr viel über diese Luftkriegsgeschichten eben aus dieser Jugend. Das hatte mich immer fasziniert und ich hatte ähnliche Überlegungen angestellt wie Sebald. Nämlich mir auch gedacht, eigentlich ist dieses nun geradezu fürchterliche, vehemente Erlebnis in der Literatur nicht ausreichend dargestellt. Das war auch meine Überzeugung. Deswegen fiel das bei mir durchaus auf Interesse und ich habe dann diese Thesen von Sebald aufgegriffen, die er zunächst in der Schweiz als Vortrag gehalten hat. etwas kurzfristig und etwas, wie sich dann später herausstellte, eben auch übereilt. Mein Kollege und Freund Andreas Isenschmidt hatte mir das gemeldet. Der wusste von meinen Überlegungen dazu. Und dann dachte ich, ja, das würde ich jetzt gerne mal vertiefen. Und dann hat mir übrigens Frank Schirmacher sofort sekundiert, nachdem es im Spiegel erschienen war, und hat das sehr auch unterstützt. Ich habe dann das weiter verfolgt und festgestellt, dass Sebald im Grunde, wie gesagt, etwas übereilt diese These aufgestellt hat.
Es gab doch einiges, ne?
Ja, es stellte sich dann nämlich heraus, dass in der Tat sehr viel da gewesen war, aber vergessen worden ist. Und so wie ich also wirklich, jetzt sagen wir nochmal akademisch, anfing, das alles aufzuarbeiten und wirklich Recherchen zu machen in der Richtung, stellte sich eben raus, nein, da war sehr viel, aber man wollte davon in den 50er Jahren nichts wissen. Unter anderem habe ich ja auch diesen Autor Gerd Ledig da wieder entdeckt, der völlig vergessen war und der ein ganz großartiges, einen großartigen Roman geschrieben hatte. Und ich konnte ihn zum Glück auch noch erleben und kennenlernen, nicht lange bevor er starb. Und dann zeigte sich, wie viel wirklich da gewesen ist. Also im Grunde musste man Sebalds These modifizieren. Er hat das auch dann, wir haben länger auch noch drüber gesprochen, er hat das auch noch auch eigentlich eingesehen, aber auch nicht ganz. Das wollte er natürlich auch nicht, wollte von seiner Position nicht völlig abrücken. Und ja, ich habe auch aus privaten Gründen, das hängt mit unserer Familiengeschichte zusammen, mich für diesen fürchterlichen Feuersturm Juli 1943 in Hamburg, das war mir immer sehr im Bewusstsein, weil da auch jemand aus der Familie umgekommen ist. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt sehe, was alles da war, dann mache ich doch mal am Beispiel von Hamburg tatsächlich eine Anthologie. Das war dann Hamburg 1943. Und es kam eben sehr, sehr viel zusammen. Und es entstand eben auch dieses Buch Zeugen der Zerstörung. Das hatte wiederum damit zu tun, dass Spiegel TV damals sehr etabliert war und Spiegelredakteure fragte, ob sie nicht Themen haben. Und ich sagte dann, man könnte doch mit den Schriftstellern, die eigentlich so wenig drüber geschrieben haben, die das aber in ihrer Kindheit erlebt haben, diese Bombardierung, doch mal reden. Warum? Was macht es so schwierig, darüber zu reden? Was haben sie wirklich erlebt? Also von Kempowski bis Wolf Biermann, die haben alle dann vor der Fernsehkamera eben tatsächlich das sehr genau beschrieben. Und man konnte ja nun wirklich nur einen kleinen Teil dieser Interviews dann auch unterbringen in diesem einstündigen ZDF-Fernsehdokumentation damals. Und dann habe ich mir gedacht, man müsste diese Interview mal ausschreiben. Und da habe ich den Kollegen bei Spiegel TV gesagt, man könnt ihr mir das nicht mal alles ausschreiben? Ich bin so unerfahren, ich habe ja noch nie einen Fernsehfilm gemacht, überhaupt einen Film. Das wäre doch ganz schön, da haben die das brav alles ausgeschrieben. Und dann hatte ich das ganze Material und wollte daraus eigentlich nur eine Interviewsammlung machen. Und dann entstand eben doch sehr viel Text da drumherum. Und so kam es dann zu diesem Buch Zeugen der Zerstörung, also eigentlich der Anti-Sebald, wenn man so will. Und das wird dann doch, muss ich zugeben, an den Universitäten rauf und runter auch rezipiert, sagt man ja wohl. Allerdings meistens als Fotokopie. Das heißt, die Buchauflage ist nicht so groß.
Die Studenten werden es auf jeden Fall googeln. Sie haben die großen goldenen Zeiten erlebt, als die Zeitungen noch wirklich das Sagen hatten und das Fernsehen flankierte. Und dann kam die digitale Revolution. Die haben Sie auch noch voll erlebt. Ja. Also auch das Gefüge der großen Meinungsmächte, wie das plötzlich zu erodieren begann. Wie haben Sie diesen Umbruch wahrgenommen?
Und wie sich das auch verschiebt. Ja, ich muss Ihnen sagen, dass ich eigentlich bis heute nicht ganz genau abschätzen kann, welche Bedeutung zum Beispiel, die Lesermeinung, die ja dann inzwischen eine große Rolle spielen. Also bei Amazon guckt man ja erstmal, wie viele Sterne hat das Buch gekriegt. Natürlich eine abstruse Vorstellung, wenn man von literaturkritischen Positionen ausgeht. Ist das wirklich eine Wende? Und ich weiß bis heute nicht genau, wie bedeutsam das wirklich ist und ob tatsächlich die geschriebene Kritik schon so dermaßen uninteressant geworden ist, wie manche immer sagen und vielleicht auch vorauseilend irgendwie das abschreiben. Ich denke, bis heute ist ja gerade in der deutschsprachigen Presse einfach die Buchkritik spielt ja doch noch weiter eine große Rolle und wird sehr ernsthaft betrieben. Das muss man bei allen Unkenrufen eigentlich doch immer wieder betonen, finde ich. Aber in der Tat, wir haben recht, also wir sind ja eine glückliche Generation, sage ich oft, dass wir noch das davor erlebt haben. Ja? Also dieser berühmte kleine Witz, wo der Sohn den Vater fragt, sag mal, hattest du damals keinen Computer? Sagt er, nö, ich hatte in meiner Jugend keinen. Ja, wie seid ihr denn damals ins Internet gekommen? Ja. Das ist einerseits komisch, andererseits ist es eben auch irgendwie ein Blick. Ich stelle mir vor, dass das, was weiß ich, meine Enkel irgendwann mal sagen werden, ja, wie, das gab's mal nicht? Ja, weil diese zweite Welt, die da ist, die uns ja auch sehr hilft in vielen
Punkten. Aber wie hat sich denn die, wenn Sie sagen, gut, die Buchkritik, die gibt es immer noch, ja? Ob sie jetzt online erscheint oder im Print oder gesprochen wird, ist eigentlich Schnuppe, wenn sie solide, präzise ist. Aber hat sich nicht durch die ganze Medialisierung auch die Literaturkritik doch auch verändert? Sagen wir mal so, der riesige Riemen, der früher vielleicht eine ganze Zeitungsseite ausgemacht hat, den gibt es eigentlich nicht mehr.
Das ist wohl wahr.
Und es gibt auch, wie ich meine, und das können Sie jetzt bestätigen oder vielleicht anzweifeln, ich glaube auch, dass die einzelnen Personen nicht mehr diese große Bedeutung haben. Oder? Kann das sein?
Das könnte sein, ja. Also will ich natürlich vorsichtig sein, aber es klingt immer komisch, wenn man dann über jüngere Kollegen spricht.
War,
ja.
Nach mir kommt sowieso
aber
nichts.
Aber wenn Sie an meinen Nachfolger, sage ich jetzt mal so, und geschätzten Kollegen Volker Weidemann denken, der ist ja nicht nur, weil er das Quartett eine Zeit lang gemacht hat, inzwischen hat er ja damit aufgehört, bekannt, sondern auch eben über das Medium der Spiegel und Spiegel Online, was ja jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr Spiegel Online, sondern nur noch der Spiegel heißt. Also jedenfalls ist es so, dass es immer noch Namen gibt, an die man, die man sich hängen kann und wo man sagen kann, das ist einer, dem vertraue ich. Es ist ja immer die Frage, hat man Leser, die sagen, ich habe den jetzt so lange gelesen und bisher immer, wenn er ein Buch empfohlen hat, das richtig gefunden, den lese ich weiter. Ich glaube, diese Bindung gibt es weiterhin.
Ich habe es auch mehr so in diese Richtung gemeint. Also, dass natürlich überall kompetente Kollegen in allen Medien arbeiten, unbestritten. Aber dass sie auch nicht mehr diese Alleinverfügungsgewalt haben. Wissen Sie, wenn früher sozusagen ein Marcel Reich-Ranicki oder ein Frank Schirmacher oder ein Volker Hage ein Buch im Spiegel verrissen oder gefeiert haben, dann hat die ganze Branche dahin geschaut. Jetzt gibt es so viele Rezensionen, so viele Meinungen, so viele Foren, dass es vielleicht der eine große Artikel gar nicht mehr so bedeutsam macht und dass es vielleicht ein bisschen demokratischer geworden ist.
Ja, das glaube ich auch beobachten zu können, dass tatsächlich auch die Konsumenten, wie das so furchtbar heißt, die Leser, sagen wir mal so, die Buchkäufer, darauf nicht mehr so viel Wert legen. Also tatsächlich sich lieber vielleicht vom Buchhändler beraten lassen oder eben bei, was weiß ich, Amazon gucken, was haben denn die anderen gemeint, so wie man auch bei einer Ferienwohnung guckt, haben sich die Leute da wohlgefühlt. Also das sieht man natürlich mit einem gewissen bitteren Gefühl, aber andererseits muss man das zur Kenntnis nehmen. Was ich vielleicht noch bedenklicher finde, ist, dass im Grunde viele mittlere Zeitungen, sage ich jetzt mal, die freie Literaturkritik, die Kritiker abgeschafft haben. Also das heißt, früher gab es eine ganze Reihe freier Kritiker, die schöne Sachen schrieben. Und die haben heute kaum noch Möglichkeiten. Ja. Allenfalls wollen sie umsonst schreiben, hört man dann öfter, wird mir gesagt. Oder das können wir ihnen so nicht bezahlen. Ja.
Hören wir wieder Musik, Volker Hage. Jetzt ein Klassiker der Rockmusik mal, mit dem wir auch zu ihrem ersten Roman atmosphärisch hingleiten, sag ich mal. Von den Rolling Stones haben sie Wild Horses ausgesucht, vom Album Sticky Fingers, auch schon legendär, anno 1971. Ja, war das so Soundtrack Ihrer Jugend oder vielleicht jetzt auch mit dem Roman?
Das hing zusammen, sehr eng zusammen. Darüber können wir ja dennoch reden. Das war tatsächlich die Zeit und spielte damals eine große Rolle.
Living is easy
Wild Horses von den Rolling Stones. Hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk unser Gast heute, der Literaturkritiker Volker Hage, hat sich diesen Song gewünscht, mit dem wir in der Zeit in der Sphäre Ihres ersten Romans sind, Herr Hage. Die freie Liebe heißt er. Vorhin hatten wir es schon kurz von diesem Wechsel des Kritikers zum Romancier. Wie würden Sie denn in einer Rezension jetzt dieses Buch selber auf den Punkt bringen? Was ist das für ein Roman?
Ja, das ist interessant. Wenn ich darüber schreiben könnte, was ja nun leider nicht geht, obgleich früher hat man ja sowas gemacht, nicht? Unter Pseudonym haben viele Schriftsteller ihre eigenen Bücher besprochen. Das wäre mal ganz interessant, weil ich würde dann in der Tat auf etwas hinweisen, was leider keiner meiner, wie ich schon sagte, wohlwollenden Kritiker bemerkt hat, was wir auch versteckt haben, was wir auch nicht so rausstellen wollten. Das ist ja nicht etwa irgendwie ein kleines autobiografisches Werk einer schönen, wilden Zeit, die man hatte, sondern es ist gleichzeitig ein Literaturspiel mit dem, sagen wir, berühmtesten Roman über eine Dreiecksbeziehung, nämlich den Werther, Goethes Werther. Und das ist ein, sag ich mal, sehr konstruiertes Buch insofern, als jeder Tagebucheintrag, es ist ja ein Tagebuchroman, einem Wertherbrief entspricht. Das allerdings hat in der Tat, wie gesagt, keiner so richtig bemerkt. Vielleicht hätte man es doch etwas deutlicher sagen sollen. Mein Verleger damals, Georg Reuchlein, sagte, nee, das merkt ja jeder, wir wollen damit jetzt nicht so auftrumpfen. Und so hat es dann keiner gemerkt, was ich finde ein bisschen schade ist.
Also ich Dödel, habe es auch nicht gemerkt. Dass es natürlich ein Wertherbuch ist, merkt man schnell. Ja, ein junger Mann schreibt Tagebuch. Ja, natürlich ist die Tagebuchform dann schon mal gesetzt, dass es jetzt genau diese Entsprechung hat. Vielleicht war es doch ganz gut, es nicht zu machen, nicht zu sagen. Sonst hätten alle gesagt, naja, das ist ja braves Kunsthandwerk, sozusagen.
Das ist richtig.
Dann so kommt man doch einfach in diese Welt hinein. Wir sind in den 70er Jahren. Der Held-Erzähler ist Anfang 50er Jahre geboren, also so in etwa ihrer Generation, studiert in München, wohnt in einer WG und dort passieren jetzt diese Liebeshändel.
Ganz genau.
Klar fragt sich jeder Rezensent, wie viel hat denn der Volker Hage selber erlebt in seiner Münchner Zeit?
Ja, das ging ja sogar so weit, dass tatsächlich in der Süddeutschen Zeitung ein Rezensent geschrieben hat, ich sei in Lübeck geboren, weil dieser Held nämlich, der Herr W. Wolf Wegener, aus Lübeck stammt. Ich bin nun aber ein echter Hamburger. Und das fand ich dann doch interessant, dass sozusagen dieser Grundfehler passiert, dass man einfach die Figur mit dem Schreiber verwechselt. Nein, tatsächlich ist das jetzt auch, was ich da gerade erzählt habe, diese Literatur, historische Anverwandlung, nicht das Einzige, weil das wäre ja langweilig. Also wenn man das nicht lesen könnte ohne diesen Hintergrund, dann wäre es ein schlechter Roman, keine Frage.
Es geht natürlich um die vielen Experimente der 70er Jahre, richtig. Die freie Liebe. Und gleichzeitig wird das, so habe ich den Roman vergnügt gelesen, auch ein Kunstliteratur-Film Roman, also wo solche Reflexionsräume, die damals, wenn man in den 70ern groß wurde oder gelebt hat, dann war das Fluidum, in dem man lebte. Ja? Man ging ins Kino, nicht um sich irgendwie zu unterhalten, sondern sah einen tollen Film von einem tollen Regisseur, von Fassbinder, und dahinter wurde diskutiert. Richtig. Und man vermaß das eigene Leben mit der Kunst.
Ja.
Und so geht es eigentlich auch in diesem Buch.
Ja, ja.
Es ist eigentlich ein Zeitroman geworden. Ne?
Ja, das war mir auch wichtig. Man soll da sich und diese Zeit wiedererkennen in jenen Jahren. Und diese versuchte genaue Rekonstruktion auch der technischen Entwicklung, es ist ja das vordigitale Zeitalter gewesen, und ich wollte eigentlich diesen Moment, bevor unsere heutige Welt anbricht, die in Andeutung schon da war, es gab Computer, es gab auch Vorhersagen, dass man irgendwann, unvorstellbar damals, jeder einen kleinen Computer auf seinem Tisch haben könnte, das war unvorstellbar, aber es gab solche futuristischen Gedanken durchaus schon. Es war also nicht so, dass der Umbruch so völlig abrupt kam, es wurde viel vorhergesehen, aber es war eben alles noch, wie man eben heute so schnell sagt, analog, und man drehte Schmalfilme und man musste die einschicken und die kamen dann in der Tüte zurück von Kodak. Das war also nicht so wie heute, wo man schnell mal auf sein Handy Video einstellt und dann dreht man eine Szene mit. Das war alles sehr viel schwieriger einerseits, aber auch interessanter. Naja, und deshalb spielte die Musik eine Rolle, es spielte die Moral eine Rolle, eben was dem armen Werther nicht gelungen ist, nämlich seine Lotte zu erobern, das ist eben diesem jungen Mann aus Lübeck ein leichtes. Die heißt dann Lissa und ist durchaus bereit, in so eine Dreiecksgeschichte auch zur Sache zu kommen. Und alles eben um 200 Jahre versetzt, tagesgenau. und motivlich verbunden und thematisch verbunden. Das war gewissermaßen so die Herausforderung. Aber wenn es keiner gemerkt hat, das macht auch nichts. Das war beim Schreiben eben Vergnügen.
Man liest es vielleicht aber auch einfach eben so auch als eine Liebesgeschichte, Herr Hage. Und ich habe mich gefragt, Mensch, wie kommt er eigentlich dazu? Weil er geht, also als der Roman rauskam, da gingen Sie ja so auf die 70 zu.
Ne? Ja, jetzt bin ich es gerade.
Jetzt sind Sie es gerade, ja, aber damals waren Sie es noch nicht. Aber da denke ich mir, also mit 70 würde ich über, sagen wir mal, diesen ganzen erotischen Quatsch, den ich mit 20 irgendwie durchlitten habe, würde ich da eigentlich drüber schreiben wollen? Denkt man doch heute jetzt als älterer Herr irgendwie, je nun, die Stürme der Jugend, sie verwehen.
Denkt man so. Und in der Tat spielt das ja auch eine Rolle. Es gibt da eine Rahmenhandlung, wo die damals um dieses Mädchen, sagen wir mal, gekämpft haben, sich wieder begegnen. Und eigentlich in dieser Begegnung findet alles andere statt als eine Abrechnung mit der damaligen Zeit. Das heißt, sie reden eigentlich über die, sie wissen nicht mal mehr, was aus dieser damals jungen Frau geworden ist. Und es ist alles sehr weit fortgerückt. Deswegen ist diese Rahmenhandlung ja viele Jahre später gewählt, um diese Perspektive richtig klar zu rücken. Das ist eben das Erlebnis eines sagen wir, 20 an 21-Jährigen. Da muss man dann, finde ich, schon das mit seinen Augen von damals sehen. Das ist vielleicht eben so ein bisschen schwierig. Ich habe ja in dem nächsten Roman eben von Arthur Schnitzer, der ja auch auf seine Jugend, wilde Jugend zurückgreift, das gab es ja in den 20er Jahren genauso wie in den 70er Jahren schon, vergisst man oft, den habe ich ja auch etwas in ein abgeklärtes Licht gerückt, der dann eigentlich ja, mit großem Abstand auf sich selbst zurückschaut. Und so ist das im Grunde in diesem Buch, denke ich, auch. Also natürlich wird das nochmal durchlebt, aber es ist eben lange her.
Jetzt haben Sie selber schon die Brücke zu Arthur Schnitzler geschlagen. Aber eine Frage habe ich noch. War es schwer, Volker Hage, diesen Roman zu schreiben?
Nein, das hat mir viel, viel Vergnügen gemacht. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich jetzt den nicht, sagen wir, in den 2 Monaten nach meiner Demission, also altersbedingt 65, vom Kritikerleben Abschied nahm, dann in 2 Monaten diesen Roman geschrieben habe, während Goethe ja tatsächlich seinen Wert in wenigen Wochen geschrieben haben soll. Nein, das hat einen langen Vorlauf und ich habe während meiner journalistischen Arbeit nebenbei schon viele Jahre daran gearbeitet, aber eben immer mit der Maßgabe, wenn überhaupt das fertig wird, wenn das gelingen sollte, dann wird das veröffentlicht erst danach. Das war mir immer klar.
Das Lebens 5. Akt. Die letzten Jahre von Arthur Schopenhauer, das ist der 2. Roman.
Arthur Schnitzler.
Arthur Schopenhauer, sage ich jetzt schon. Gut. Das ist ein super Versprecher, oder?
Das ist herrlich. Den soll
aber
man verstehen
Schopenhauer,
lassen.
Schopenhauer ist aber gar nicht so weit weg, Herr Hage. Der steht nämlich hier weiter unten auf meinem Manuskript, weil nämlich bei Arthur Schnitzler fiel mir immer ein Schopenhauer-Zitat ein. Sein Lebensthema war die Liebe, war die Sexualität. Und Schopenhauer hat einmal die Sexualität den Brennpunkt des Willens genannt. Und ich glaube, dieses Zitat kannte Schnitzler auch. Es ist auch ein Liebesroman, sozusagen. Es geht über seine vielen Lieben, über seine erotischen Verwicklungen.
Im Alter,
aber
ne?
Im Zentrum steht ein furchtbarer Verlust, den der alte Arthur Schnitzler durchleiden musste, den Selbstmord seiner Tochter Lilly. Was war für Sie, Sie sagten vorhin schon, dass Schnitzler Ihnen immer viel bedeutet hätte, schon seit der Schulzeit. Aber was war hier für Sie der Punkt, hier einen Roman drüber zu schreiben?
Das ist eigentlich genau der Glutkern dieses Impulses, darüber zu schreiben. Und es hätte auch gar nicht unbedingt ein Schriftsteller sein müssen. Also die Vorstellung, dass ein Mensch, ein Vater Mitte 60, erleben muss, dass seine 18-jährige Tochter, ja, Selbstmord, heißt es immer in den Biografien, darüber kann man reden, ob es wirklich ein gewollter Suizid war. War es wahrscheinlich nicht. Aber das ist auch am Ende egal. Sie starb mit 18 in Venedig und er war ein gebrochener Mann danach. Die letzten 3 Jahre und 3 Monate, die er noch zu leben hatte, waren geprägt von diesem Verlust, von diesem schrecklichen Verlust. Er hat seine Tochter wahnsinnig geliebt. Und gleichzeitig, und das nimmt diesem Roman, wie ich denke, ein bisschen die Schwere, war er umschwärmt immer noch von Frauen, die um ihn kämpften, um das mal so vorsichtig zu sagen. Das gibt ihm so ein gewisses Gegengewicht, das hat auch zum Teil was Komisches. Aber eigentlich war dieses schreckliche Ereignis für mich immer der Brennpunkt. Und wenn ich vom Glutkern sprach, dann ist es noch etwas anderes, nämlich, wie Sie ja merken, Tagebücher spielen bei mir immer eine gewisse Rolle. Die Vorstellung, dass der Vater die Tagebücher der Tochter liest, die man aus Venedig, aus der Wohnung geholt hat, die Eltern, und sich hinsetzt und in seinem Tagebuch darüber schreibt, wie er die Tagebücher der Tochter liest. Das fand ich einfach umwerfend, muss ich zugeben.
Weil er selber auch sein Tagebuch ja fast für das wichtigste Werk
interessanterweise,
eigentlich
hielt, ne? Ja, interessanterweise war er tatsächlich davon überzeugt, dass das eigentlich sein Wichtigstes ist. Ein lebenslang geführtes Tagebuch, was ja in der Tat nicht so häufig vorkommt. Und wenn man sie dann liest, die Tagebücher, das kurz und schnell gesagt, dann ist man zunächst mal enttäuscht, weil es eigentlich mehr so eine Agenda ist. Die Träume hat er sehr ausführlich erzählt, viele Träume. Und die eigentliche Lebenssituation hat er immer nur kurz angerissen. Aber meine Vermutung ist, er hat eben damals schon kapiert, dass tatsächlich so ein ganz ehrliches Werk, wo ein Leben lang ein Leben verfolgt wird, etwas Einmaliges ist. Und heute würde man tatsächlich auch sagen, es ist eine große Leistung, literarisch oder wie soll ich mal sagen, nicht so toll zu lesen wie die Tagebücher von Thomas Mann, gar nicht, aber hochinteressant und sehr modern.
Mit einem ganz gewissen erotischen Unterton. Ich habe mich auch in einem anderen Zusammenhang mal intensiver mit Arthur Stitzler befasst und war frappiert, dass er ja wirklich ein Erotomane ersten Grades war und jeden Beischlaf akribisch verzeichnet hat und also Hunderte sind irgendwie
in seiner Jugend
aufgelistet.
In seiner Jugend. Muss ich zu seiner Verteidigung sagen.
Aber da dachte ich, meine Güte.
So, und, akribisch, ein Sammler.
Ja. Am liebsten wäre mir ein Harem und weiter will ich nicht gestört werden, hat er mal
Einige kräftige Äußerungen von ihm. Warum kann man nicht jede haben?
Schnitzlers Biografie jetzt auch musikalisch mit Ihnen, Volker Hage. Sie haben uns das Stück eines Schnitzler Zeitgenossen mitgebracht, eines Mannes namens Peter Kempny, den als Komponisten heute nur noch Spezialisten kennen. Richtig. Erzählen Sie uns kurz, wer ist das und was hören wir jetzt für eine Aufnahme?
Also er wird wahrscheinlich so da langsam wiederentdeckt. Es gibt jedenfalls Bestrebungen in Wien. Er war der Vater einer dieser jungen Frauen, die den Schnitzler noch im Alter umschwärmten und vor allen Dingen, die ihm sehr wichtig war, die Tochter dieses Komponisten. Es ist da nie zu einer richtigen Liebesaffäre gekommen und das erklärt sich auch aus dieser Vatergeschichte, denn der war genauso alt wie Schnitzler, er war Arzt und Künstler wie Schnitzler und er ist eben sehr früh gestorben. Und dieser Peter Kempny war ein bekannter Arzt, ein sehr guter Arzt, aber er hat auch unglaublich viel komponiert, was alles mehr oder weniger vergessen ist und jetzt langsam vielleicht wieder ans Tageslicht kommt. Viele Sinfonien, größere Werke und eben auch Kammermusik. Und darunter eben dieses, wie ich finde, sehr schöne kleine Kammerstück, Klaviertrio A-Moll, vierter Satz, ein Rondo, das 1997 wieder zum ersten Mal wieder aufgeführt wurde, eine Live-Aufnahme, deswegen ist es auch keine Studio-Qualität, das wird man gleich merken, aber eben ein Fund, wie ich sagen würde, und diesem Roman sehr nah und sehr wichtig für mich.
Und diese Rarität, die haben Sie uns mitgebracht, hier in die Zwischentöne. Aus dem Klaviertrio A-Moll von Peter Kempny. Musik für Volker Hage, unserem heutigen Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Er selbst hat sie uns spendiert. Von drei Schriftstellern muss jetzt noch die Rede sein mit Ihnen, Herr Hage. Zwei davon haben Sie jeweils Bücher gewidmet. Zum einen Philip Roth, dem großen Amerikaner, und John Updike, eine eigene Biografie. Wie sehr hat es Sie eigentlich gewurmt? Sie haben ja auch beide kennengelernt. Vorhin haben Sie schon erzählt, dass Sie beide besucht haben in den USA. Wie sehr hat es Sie eigentlich gewurmt, dass die beiden, obwohl sie jahrzehntelang immer auf der Liste standen, nie den Literaturnobelpreis bekommen haben? Ist doch eine Schande eigentlich.
Ja, das hat mir schon wirklich sehr leid für die beiden, weil ich weiß, beide haben natürlich auch immer wieder damit gerechnet. Sie waren ja auch so ein bisschen Konkurrenten und Kontrahenten und auch sehr parallel gearbeitet, haben sich sehr genau auch gegenseitig beobachtet, das weiß man. Sie haben ganz wenig übereinander geschrieben, aber dann eben doch gelegentlich, haben sich auch geärgert, auch zerstritten politisch, Vietnam und so. Aber es war, ja, es ist wirklich eigentlich ein Skandal, dass die beiden wenigstens einer von ihnen den gekriegt hat. Und beide, die ja nun leider nicht mehr leben, sind mir sehr ans Herz gewachsen. Und das ist ein großer Verlust, dass die beiden nicht mehr da sind.
Wobei ich mit dem Literaturnobelpreis jetzt eine ziemlich banale Brücke baue zum jüngsten Preisträger. Man kann einen Mann wie Sie nicht ziehen lassen, ohne nach Peter Handke zu fragen. Selbst reden, dass Sie auch über ihn oft und viel geschrieben haben. Der Name ist ja auch jetzt in unseren 90 Minuten öfter gefallen. Wie hätte denn Spiegel-Literaturchef Volker Hagen, habe ich mir vorgestellt, im letzten Herbst eingegriffen, als die ja seit langem wohl heißeste Debatte über die Vergabe dieses Preises getobt hat, muss man ja schon sagen, weit über das Feuilleton hinaus.
Ja, ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich war eigentlich ganz froh, dass ich nicht mehr im Amt war.
Tatsächlich.
Das hat nicht für mich leichter gemacht. Nein, das ist ja eine gewisse Schizophrenie, weil ich habe auch im Spiegel damals sehr deutlich über diese skandalöse Äußerung von ihm über Srebrenica und diesen furchtbaren Massenmord geschrieben. Das war mir unverständlich, wie jemand so stur sein kann, das einfach nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen oder immer dann abzuschwächen, nachdem klar war, es ist einfach historisch verbürgt und es ist nun mal so gewesen, die furchtbarste Geschichte eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wie ausgerechnet jemand wie Handke, der ja sich immer als friedensliebend darstellt und das ganz gewiss auch ist, der aber eben, das ist meine Erklärung dafür, auch eigene Kriegstraumata hat als Kind, dass der nicht in der Lage ist, sich einfach davon zu trennen und zu sagen, Leute, da habe ich mich vertan, tut mir leid, das ist schade.
Ja. So ein paar klärende Sätze hätten ja eigentlich völlig genügt, um das Feuer zu löschen. Dagegen hat er es aber immer noch weiter angefacht, mit auch so dieser unbändigen Wut. Wie haben Sie das erlebt? Ich meine, Sie kennen ihn ja auch
persönlich. Ich kenne ihn ja nun sehr lange und habe eben viel so rum und so rum mit ihm erlebt. Also ich habe ihn 1972 das erste Mal getroffen, eben auch in Studentenzeiten noch. Und haben wir ein Interview hier in Hamburg im Hotel, nicht hier in Hamburg, sondern in Hamburg im Hotel Bremen geführt, das es damals gab, an der Alster. Und dann haben wir einfach über die ganzen Jahre, auch wo ich dann Redakteur war, immer wieder sehr engen Kontakt gehabt, auch uns öfter mal getroffen, gesehen, viel geschrieben. Ich habe ihn auch bewegt, hier und da was für die Zeit und für den Spiegel zu schreiben. Das waren dann immer so Highlights. Und gleichzeitig gab es immer unglaubliche Anwürfe, böse Briefe und wütende Debatten. Und also auch wirklich erklären, das ist mein letzter Brief an Sie, ich will nichts mehr von Ihnen hören. Also ich kannte diese Charakterkonstellation bei ihm sehr gut. Deswegen hat mich das nur begrenzt gewundert. Gleichzeitig, und das macht die Sache so ein bisschen schwierig, auch das literarische Werk jetzt einzuschätzen, ist es nun nobelpreiswürdig oder nicht. Es ist einfach ein Werk, das ja viele von uns, unserer Generation, glaube ich, wenn ich Sie da als jüngerer Mensch so mit einbeziehen darf.
Man ist damit aufgewachsen.
Es ist unsere Lebensgeschichte und sehr eng mit dem eigenen Leben verbunden. Man kennt alle Bücher, man hat alles von ihm gelesen. Und deswegen fällt einem das schwer. Es ist ein wirklich eigenwilliges, großartiges Werk, das muss man schon sagen. Wurde auch von den Amerikanern übrigens sehr geschätzt. Updike hat sich auch mal bewundernd geäußert über den Nachmittag des Schriftstellers. Das fand er ein ganz bemerkenswertes Werk. Also Sie sehen mich ein bisschen ratlos, das will ich gern gestehen. Und ich habe jetzt eigentlich so umrissen, wie ich mich damit gefühlt habe.
Wie sehen nun Ihre Pläne aus für das neue Jahrzehnt,
in das
wir eintreten, Volker Hage? Was bewegt Sie? Ein weiterer Roman vielleicht?
Ja, ganz sicher. Der ist auch schon in Arbeit. Aber es ist eben tatsächlich so, Sie sagen Jahrzehnt, das klingt gut. Aber wenn man 70 ist, dann sieht man, sagen wir, schon etwas anders auf die Zeit, die noch vor einem ist. Und hofft, dass man noch einiges vielleicht zu Wege kriegt. Es gibt viele Pläne, Projekte, zu viele, würde ich mal sagen, als dass sie noch abzuarbeiten wären. Aber in der Tat ist gerade ein neuer Roman im Entstehen. Und
gut, man soll Autoren nie danach fragen, bevor sie fertig sind. Sie sagen immer, darüber rede ich nicht. Ich sage jetzt einfach schönen Dank für dieses Gespräch, Volker Hage.
Ich danke Ihnen.
Und ein paar kurze Worte sollen Sie noch zu Ihrem letzten Musikwunsch sagen. Ja. Aus Anton Bruckners Achter hören wir noch einen Auszug. Ja. Das hat auch mit Schnitzler zu tun.
Das hat wieder sehr viel mehr. Also erstmal sowieso ist eine meiner Lieblingswerke die Achte Bruckner. Aber in der Tat bin ich ihr wieder begegnet bei Schnitzler. Und zwar muss man wissen, kurz gesagt, dass die großen Klaviervirtuosen damals, und dazu zählt sogar Arthur Schnitzler, wenn er auch nie öffentlich aufgetreten ist, die konnten auf dem Klavier Dinge zaubern, die kann man sich gar nicht vorstellen. Zum Beispiel hat er mit seinem Sohn eben sich Klavierauszüge besorgt aus diesen Symphonien. Mahler, Bruckner, das waren seine beiden Lieblingskomponisten. Und das haben die vierhändig auf dem Klavier gespielt. Das ist unfassbar. Und das ist eben diese traurige Melodie, die ich immer mit dem Tod von Lilli Schnitzler verbinde. Und ich glaube, so hat er das auch empfunden, dieser furchtbar langsame, tragische, emphatische Moment dieser Sinfonie.
Leider nur kurz, aber wenigstens 2-3 Minuten hören wir das Royal Konzertgebäude Orchestra unter der Leitung von Bernhard Haitink. Und das waren dann die Zwischentöne für heute auch. In der nächsten Woche begrüßt Sie mein Kollege Klaus Pilger zur Sendung. Er wird sich dann mit dem TV-Produzenten und Autor Jackie Drexler unterhalten. Wir wünschen jetzt noch einen schönen Tag. Haben Sie eine gute Woche. Adieu, bis bald.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.